Diese neue Staffel, die Nummer 15, wird unterstützt von unserem neuen Kooperationspartner Mieteinander. Und das Konzept von Mieteinander ist deshalb spannend, weil es ein Thema betrifft, vor dem die allermeisten Vermieter zurückschrecken. Das Thema heißt Mieterhöhung. Besonders wenn du gerade ein Haus gekauft hast oder eins besitzt, wo die Mieten jahrelang nicht angepasst wurden, dann muss man sich natürlich fragen, wie komme ich dahin und was mache ich jetzt? Und genau da greift Mieteinander ein. Durch konstruktive und faire Gespräche mit deinen Mietern schaffen sie es, 30-40% Mieterhöhungen zu realisieren. Damit du verstehen kannst, wie das alles funktioniert, haben wir eine eigene Episode aufgenommen. Das ist die Nummer 239. Dort haben wir einen der Gründer, nämlich Philipp Netz, zu Gast. Und der hat auch ein Praxisbeispiel mitgebracht und erklärt, wie die konzeptionelle Arbeit funktioniert und wie der Ablauf ist und wie man dann auch konstruktiv auf Mieter zugehen kann. Und für den Fall, dass dich auch interessiert, ob dein Objekt Mieterhöhungspotenzial hat, gibt es einen Link. Das ist mieteinander-wohnen.de/1alage. Dort kannst du einfach mal deine ganzen Daten eingeben und dann mal schauen, was Mieteinander für dich erreichen kann. Und jetzt wünschen wir viel Spaß mit der Episode von heute. Wie geht es weiter mit den Zinsen? Das große Finanzierungsupdate. Die Zinsen sind ein entscheidender Faktor für alle Immobilieninvestoren und unterliegen mitunter großen Schwankungen. Wie werden sich die Zinsen weiterentwickeln und welche weiteren Trends gibt es in der Immobilienfinanzierung? Das ist unser Thema heute in der 1a-Lage und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Wie entwickelt sich das Immobilienfinanzierungsvolumen? Was sind die Gründe für diese Entwicklung? Welche Trends gibt es noch in der Immobilienfinanzierung? Will die Politik den Zugang zu Wohneigentum erleichtern? Wie haben sich die Zinsen entwickelt? Und was ist der Ausblick auf die Zinsen? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a-Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit Mieteinander, dem Partner für konfliktfreie Mieterhöhungen mit 100% erfolgsbasierter Vergütung, präsentieren wir euch die 1a-Lage. Das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert, aber unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnung und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a-Lage, der Immobilienpodcast, und heute sprechen wir mal wieder ein Thema, das ihr alle feiert. Jedenfalls sehen wir es immer, dass ihr es mögt. Es geht um unser aller Lieblingsthema, nämlich die Zinsen. Und da müssen wir mal wieder reinschauen, weil natürlich die Frage omnipräsent ist. Was glaubst du, wie entwickeln sich die Zinsen? Was macht das eigentlich aktuell? Und so weiter und so weiter. Und deshalb brauchen wir ihn natürlich für die wissenschaftliche Fundierung. Und dafür haben wir ihn wieder hier bei uns in der 1a-Lage, unseren geschätzten Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo Hauke, grüß dich.
Das Thema Zinsen und die Finanzierung ist natürlich ein ganz wesentlicher Teil von dem, was im Markt passiert. Und möglicherweise gibt es ja auch da sowas wie eine Mengenfunktion. Du weißt schon, Nachfrage und Angebot und so. Vielleicht fangen wir damit mal an. Wie entwickelt sich im Moment das Immobilienfinanzierungsvolumen? Ist das eher mehr, eher weniger? Das ist ja auch immer wieder das Thema, das eingreift ins Thema, wie viele Genehmigungen haben wir eigentlich fürs Bauen und so und wie viele Wohnungen haben wir zu erwarten? Erzähl.
Also tatsächlich, das ist ein wichtiger Hinweis, den du schon gegeben hast. Also das Thema fällt ja nicht vom Himmel, sondern da steht natürlich auch Angebot und Nachfrage hinter und natürlich auch der Preis. Das ist hier der Zins. Also das ist alles nicht entkoppelt. Insofern spiegelt das, was da am Finanzierungsmarkt passiert, spiegelt natürlich auch das, was im Markt passiert. Und wir sehen ja insgesamt, dass es doch ein bisschen aufwärts geht, dass wir auch mehr Transaktionen haben, dass vor allen Dingen mehr im Bestand auch wieder gekauft wird. Und das zeigt sich eben auch in den Finanzierungszahlen. Ich habe jetzt hier aktuelle Daten vom Verband Deutscher Pfandbriefbanken vorliegen, aber wir könnten auch Daten von den Genobanken oder den Sparkassen nehmen. Das geht alles so halbwegs in die gleiche Richtung. Wir sehen insgesamt, dass wir eine gewisse Erholung haben. Also vielleicht erstmal, wenn man ein bisschen zurückblickt, wir hatten natürlich einen starken Anstieg der Finanzierungsvolumina. Das kann man sehr gut sehen bei den VDP-Daten. Die sind deutlich nach oben gegangen mit einem Peak letztlich im Jahr 2021. Dann gab es eben deutlichen Einbruch der Finanzierungszahlen. Aber wir sehen so langsam eine gewisse Erholung. Also wenn wir jetzt mal die Zahlen vom VDP nehmen, die hatten 120 Millionen Euro Neufinanzierungen im Jahr 2021, die sind dann im Jahr 2023 bei den Wohnimmobilien auf fast die Hälfte runtergegangen. Und jetzt, wenn wir jetzt die ersten Zahlen vom dritten Quartal nehmen, sind sie zumindest schon wieder auf dem Niveau, das sie im ganzen Jahr 2023 hatten und eben auch über dem Niveau, das wir 2024 in den ersten drei Quartalen haben. Aber es ist natürlich noch ein ganzes Stück unterhalb dessen, was wir 2021 hatten. Also das heißt, es geht aufwärts, aber wir sind noch weit weg von dem Peak. Wobei ich auch immer gerne sage, wir dürfen uns auch nicht immer an 2021 oder 2020 orientieren, weil das waren einfach besondere Jahre. Wenn wir es mal breiter schauen, sind wir jetzt eher so wieder Mitte der 2010er Jahre. Das ist vielleicht auch eher eine normale Entwicklung. Also gerade bei Wohnimmobilien geht es aber doch deutlich schon wieder aufwärts. Und zwar eigentlich in allen Bereichen. Also die untergliedern das nochmal, das fand ich spannend, auf Ein- und Zweifamilienhäuser, auf Eigentumswohnungen und auf Mehrfamilienhäuser. Und überall sehen wir auch einen gewissen Anstieg. Also das heißt, auf breiter Front kommt die Nachfrage zurück, sowohl was die was die Investoren angeht, als auch was die Selbstnutzer angeht, passiert da durchaus was. Was spannend ist, auch bei Gewerbeimmobilien sehen wir eine gewisse Entwicklung. Gewerbeimmobilien allerdings noch mit schwacherer Entwicklung. Also da haben wir den Peak allerdings schon, das finde ich auch interessant, früher gesehen, Richtung 2016, 2018. Danach geht es schon ein bisschen runter in den Finanzierungen. Und jetzt sind wir doch wieder auf einem besseren Niveau, aber da geht es noch nicht so richtig nach oben. Aber immerhin auch da leichte Erholungstendenzen, leichter Anstieg der Finanzierungsvolumina.
Und kannst du noch mal absolute Zahlen nennen? Du hattest es gerade angedeutet, aber hast du die absoluten Zahlen? Einfach, dass man mal ein Gefühl dafür kriegt.
Also wie gesagt, das ist ja nur für den Verband der Pfandbriefbanken. Die machen sicherlich einen signifikanten Marktanteil aus. Die haben jetzt eben diese aktuellen Zahlen veröffentlicht. Also wir können mal den gesamten Markt uns anschauen. Das sind, wenn wir die Wohnimmobilien nehmen, waren es im Peak 120 Millionen. Wir sind jetzt im dritten Quartal so etwa bei 70 Millionen. Nein, Milliarden, Entschuldigung,
Ich wollte gerade
120
sagen, das
Milliarden.
hört sich gar nicht so
Das
viel
wäre
an.
ein bisschen wenig, ne?
Genau.
Nein, also im Peak waren es 120 Milliarden. Wir sind so jetzt Richtung 70 Milliarden Euro Finanzierungen. Wie gesagt, im Jahr 2023 waren wir so etwas über 60 Milliarden. Und da wir ja erst im dritten Quartal sind, ist das natürlich schon entsprechender Aufwuchs. Bei den Gewerbeimmobilien ist der Wert so etwas über 40 Milliarden aktuell. Da waren wir im Peak so knapp unter 80 Milliarden. Also nur um so ein bisschen Rahmenbedingungen zu geben. Aber wie gesagt, wir haben in allen Bereichen jetzt durchaus einen Aufwuchs und von daher auch eine gewisse Dynamik da drin. Hier mal ein Vergleich. Also bei den Ein- und Zweifamilienhäusern waren es 33,4 Milliarden Euro Finanzierungen in den ersten drei Quartalen 25 und 24 waren wir zum gleichen Zeitpunkt bei 28,6. Ja, also da tut sich schon was. Und bei den Mehrfamilienhäusern 16,7 zu 12,9. Ja,
Okay,
also
schon
durchaus eine
erheblich.
gewisse Dynamik. Ja.
Ja, absolut. Dann ist natürlich die Frage, was hat sich denn verändert? Was sind die Gründe für diese Entwicklung? Also gibt es jetzt irgendwie ein positives Signal oder erwarten wir alle fallende Zinsen, dann würde es ja nicht hochgehen. Also was sind die Gründe für diese Entwicklung?
Naja, ich glaube, dass wir schon sehen, dass die Nachfrage auf breiter Front zurückkehrt. Also wir haben ja gerade im Wohnimmobilienmarkt lange Zeit erlebt, dass sich die Nachfrage sehr stark auf das Mietsegment konzentriert hat. Mieten war einfach etwas günstiger. Wir hatten die starken Zinsanstiege, die haben eben dafür gesorgt, dass Kaufen unattraktiver war, sowohl für Investoren als auch für Selbstnutzer. Und das hat sich doch jetzt gedreht. Wir sehen einfach, dass Kaufen wieder etwas attraktiver ist, letztlich aus zwei Gründen. Das eine ist, die Rahmenbedingungen haben sich insgesamt etwas verbessert. Die Preise sind etwas runtergegangen. Wir sehen, dass die Zinsen ja etwas nachgegeben haben und natürlich haben wir auch insgesamt einen Lohnzuwachs gehabt, was eben auch die Erschwinglichkeit von Wohnimmobilien etwas erhöht. Und auf der anderen Seite sehen wir eben, dass der Mietwohnungsmarkt für viele einfach unattraktiver geworden ist, weil wir lange Zeit jetzt sehr starke Neuvertragsmietensteigerungen hatten. Und diese Neuvertragsmietensteigerungen machen natürlich das Mieten teurer. Aber vor allen Dingen sehen wir eben auch, dass wir im Mietwohnungsmarkt eine extreme Anspannung haben. Das heißt, wenn ich jetzt vor 2, 3 Jahren noch einigermaßen gut ausweichen konnte ins Mietwohnungssegment und mir vielleicht eine 3-, 4-, 5-Zimmer-Wohnung mieten konnte, stellt man fest, dass dieser Markt jetzt auch sehr, sehr umkämpft ist und dass man vielleicht gar nicht das Objekt bekommt, das man eigentlich möchte. So, und das von daher haben wir einfach diese Entwicklung, dass mehr Menschen auch wieder sich umorientieren. Und ich glaube, es ist auch einfach eine gewisse Gewöhnung bei allen Marktteilnehmern an das hohe Zinsniveau. Also gerade bei den Selbstnutzern, würde ich sagen, haben viele noch immer zurückgeschaut auf 2021, auf 2022 und gesagt, Mensch, damals habe ich für 1% Zinsen bekommen, jetzt sind es 3,5% bis 4%. Das ist da Mist, da warte ich doch lieber. Aber umso länger eben diese Phase andauert, in der die Zinsen eben etwas höher wird, umso eher gewöhnen wir uns daran. Ja, und das ist, glaube ich, auch bei den Investoren der Fall, die eben auch feststellen, naja, so schnell kommt das eben nicht wieder oder die Zinsen fallen einfach nicht substanziell. Und von daher kommt die Nachfrage dann langsam zurück. Aber wie gesagt, es ist jetzt kein Boom. Vielleicht geht's eher so in Richtung einer neuen Normalität. Ja, wir müssen einfach sehen, diese Zeiten, gerade 2020 bis 2022, waren ja durch einen extremen Boom noch gekennzeichnet, der sehr abrupt endete. Also ich glaube, wir werden uns eher so auf einen niedrigeren Level, auch was die Immobilienfinanzierung angeht, einstellen müssen. Es geht auf jeden Fall wieder aufwärts. Was aber einfach wichtig ist, es geht nicht so sehr in den Neubau, ne? Da fehlt's immer noch. Es geht vor allen Dingen erstmal in den Bestand.
Okay, das neue normale Null sozusagen. Was gibt es sonst für Trends noch in der Immobilienfinanzierung? Also was lassen sich sonst noch aus den Zahlen ablesen? Lässt sich sonst noch aus den Zahlen ablesen? Ist da noch irgendwas drin, das wir gerade nicht sehen? Sieht ja erstmal alles gut aus, aber ist da noch was?
Ja, ich finde zwei interessante Entwicklungen zeigt der Verband hier noch auf in seinem sogenannten Spotlight, wo die einfach längerfristige Entwicklung mal darstellen. Und das erste ist, wir haben einen längerfristigen Trend zu höheren Fremdkapitalquoten. Und zwar, wenn wir jetzt das von 1992 aus anschauen, damals hatten wir eine Fremdkapitalquote im Durchschnitt von 67%, dann ging es mal runter auf 63% und seitdem haben wir eigentlich einen kontinuierlichen Anstieg bis zum aktuellen Rand von 83,4%. Und wenn man sich dann eben umhört, dann hört man auch, dass da die EZB, die Bundesbank schon sehr kritisch drauf schauen und sagen, die Fremdkapitalquote, die ist aber doch relativ hoch. Aber ja, letztlich verdecken diese Zahlen vielleicht auch, naja, im Endeffekt sind sie so hoch, weil eben noch zusätzliche Sicherheiten noch eingebracht werden. Ne? Also es ist nicht so, dass das jetzt alles riskanter finanziert ist, sondern die Leute bringen einfach hier noch mehr Sicherheiten mit ein, teilweise eben die Immobilie der Eltern oder eine Lebensversicherung oder ähnliches. Und ich meine, es ist auch keine gewaltig hohe Finanzierungsquote, ne? Aber es ist immerhin der Durchschnitt und der liegt jetzt bei 83,4 und da ist schon längerfristiger Aufwuchs. Und dann das andere ist die Kreditbelastungsquote. Auch das ist unglaublich interessant. Wir haben in den 90er Jahren teilweise Kreditbelastungsquoten von 39% gehabt. 39% heißt also, ich zahle 39% meines Nettoeinkommens für Kredit und Tilgung. Die ist kontinuierlich runtergegangen mit den entsprechenden Zinssenkungen seit den 90er Jahren. Und wir haben so einen Tiefpunkt erreicht Anfang der 2010er Jahre. Damals hatten wir mal im Tiefpunkt 22% Kreditbelastung und die ist jetzt in den letzten Jahren wieder auf 26,7% gestiegen. Das ist nicht besonders hoch, aber was man eben auch sieht in den Daten des VDPs, Das Einkommen derjenigen, die eine Immobilie kaufen, das ist deutlich gestiegen. Ja? Und das ist, die Einkommen sind insgesamt gestiegen, aber die Einkommen der Selbstnutzer, derjenigen, die finanzieren, das ist deutlich stärker als im Gesamtdurchschnitt gestiegen. Das finde ich eigentlich mit am spannendsten, dass wir hier so einen starken Anstieg der Einkommen haben. Was heißt das im Endeffekt? Naja, ich muss ein immer höheres Einkommen haben, höher als der Durchschnitt, damit ich überhaupt dann in diesen Markt komme. Und trotzdem brauche ich noch eine höhere Fremdkapitalquote und trotzdem habe ich noch eine höhere Kreditbelastungsquote. Ja, also das unterstreicht, glaube ich, wie restriktiv dieser Markt letztlich geworden ist, dass eigentlich die Zahl derjenigen, die hier noch eine Finanzierung bekommen können, dass die eigentlich immer kleiner wird und dieser Trend ja sich eigentlich fortgesetzt hat.
Man könnte also sagen, dass der Zugang zu Wohneigentum immer mehr ins obere Einkommensniveau rutscht. Und dann stellt sich natürlich die Frage, will Politik irgendwas tun, um den Zugang zu erleichtern zu Wohneigentum? Weil das wäre ja eigentlich in Zeiten, wo wir immer wieder über die soziale Gerechtigkeit und die Schere geht auf und ich weiß nicht was sprechen, wäre das ja einer der einfachsten Hebel zu sagen, also ich als Politik stelle mich hin und sage im Übrigen, diejenigen, die besitzen, die nehmen, partizipieren an Wertsteigerungen, die sparen auch zwangsweise, da kümmere ich mich drum, ist da irgendwas zu sehen, jüngst?
Nee, die Bundesregierung würde jetzt wahrscheinlich darauf verweisen, dass man ja die KfW-Programme etwas verbessert hat, aber im Endeffekt ist da nicht viel passiert. Ne? Also wir haben jetzt beim Programm Jung kauft alt, ist die Anforderung an die Energieeffizienz etwas gesunken, aber sie ist immer noch sehr hoch. Bei der Neubauförderung ist es auch ein bisschen leichter geworden, aber im Endeffekt, es bleibt bei den strikten Einkommensgrenzen und es ist natürlich auch kein Programm, das jetzt wirklich eine Breitenwirkung entfaltet. Also ich glaube tatsächlich, das Thema ist vernachlässigt. Wir haben immer noch die sehr hohe Belastung durch die Grunderwerbsteuer. Das ist etwas, was ja durchaus im Koalitionsvertrag auch nochmal erwähnt worden ist, dass man das Thema angeht, aber davon redet eigentlich keiner mehr. Aber auch von solchen Ideen wie, dass man Nachrangdarlehen macht, dass man Bürgschaften gibt, all das ist tatsächlich nicht angegangen worden und darüber wird auch kaum geredet. Also ich finde, das ist ein Thema, das lässt die Politik hier liegen und da muss ich diesmal auch die CDU mal kritisieren. Also im Wahlprogramm stand da eine ganze Menge zu drin und da stand auch drin, dass man eben sich für Eigentum einsetzen möchte. Eigentum am Unternehmen, bei dem man arbeitet, aber natürlich auch Eigentum, Wohneigentum. Und da ist nicht viel übrig geblieben, muss man sagen. Und ich hoffe, da kommt noch mal was. Zuletzt hat die Bundesministerin schon mal wieder von Wohneigentum und der großen Bedeutung geredet. Aber es müssen eben auch mal Taten folgen. Und eigentlich ist das ja auch ein Thema. Ich meine, wir machen diesen Podcast jetzt seit 5 Jahren, ne? Das war das erste Thema, aber auch damals war es schon kein neues Thema, darüber reden wir bestimmt seit 15 Jahren, dass wir da auch mal ein bisschen mehr tun müssen wieder, aber es kommt nicht wirklich was und insofern dieses Zugangsproblem, das schauen wir drauf und es wird dann politisch ignoriert, aber es wäre wirklich notwendig, denn diese Zahlen unterstreichen einfach auch nochmal, es wird immer elitärer, wer tatsächlich ins Wohneigentum kommen kann und das darf eigentlich nicht sein.
Tja, ansonsten macht der Kanzler ja eigentlich jede Menge von sich reden dafür, dass er irgendwie all seine Worte hält, ne? Da ist ja kaum jemand so verbindlich gewesen wie der aktuelle Kanzler. Kaum zu glauben, dass man das noch steigern konnte nach Scholz, aber ich muss sagen, es ist ein Fels in der Brandung. Können wir uns also darauf einstellen, dass das Wahlprogramm dann noch nachgeschärft wird in Bezug auf das Regierungshandeln, oder?
Warten wir es ab. Warten wir es ab. Ich bin ja von Haus aus immer zuversichtlich. Aber ja, der Optimist. Tatsächlich muss man ja, also das ist mal eine eigene Folge oder wir haben ja auch darüber schon gesprochen, aber Wohnungspolitik, so ein bisschen Schattendasein führt das ja schon, ne? Ich meine, man hat jetzt zumindest mal die KfW 55 Förderung, da hat man sich jetzt bewegt, da wird man jetzt eine ordentliche Förderung machen mit 800 Millionen, das ist zumindest mal ein Wort, ja, und wird auch einen gewissen Effekt haben, aber vieles andere, was man eigentlich angehen wollte, also Wohneigentumsbildung ist ja nur ein Thema, aber auch das Thema Baukosten und vieles andere geht man eigentlich nicht wirklich an. Ne? Und es ist ja schon interessant. Eigentlich hat die Bundesregierung jetzt das abgearbeitet in der Wohnungspolitik, was die Vorgängerregierung vorbereitet hat. Das hat man aus der Schublade gezogen und hat gesagt: Tada, guck mal, wir haben ja Gesetze ausgearbeitet und das umgesetzt und viel mehr ist daher nicht passiert.
Wahrscheinlich waren die einfach schon fertig. Du weißt ja, manchmal muss man auch effizient sein, ne? Und ein bisschen was tun ist ja besser als nichts.
Wenn alles
Naja,
schon gut
gut.
läuft, was soll man tun, ne?
Ja.
Jetzt werden wir polemisch. Lassen wir das.
Lassen wir das, genau. Der Zynismus hat hier nichts verloren. Es ist ein optimistischer Podcast. Das wollen wir auch beibehalten. Insofern müssen wir jetzt aber auch noch mal der Vollständigkeit halber, und es steht ja auch im Titel, das Lieblingsthema, wie hat sich das eigentlich mit den Zinsen entwickelt? Du hast es vorhin ein bisschen anklingen lassen, ein bisschen nachgegeben haben sie. Alle haben so ein bisschen das neue normale Null jetzt vor Augen und sagen, okay, 3,5 im Schnitt Richtung 4 ist irgendwie der Normalfall. Alle haben sich dran gewöhnt, sind Gewöhnungstiere. Aber sag uns noch mal, aktuell stehen wir wo genau und wie entwickelt sich das eigentlich weiter und was ist der Forecast? Ich weiß, du wirst wieder mit einem entschiedenen sowohl als auch antworten. Ist nicht in Stein gemeißelt, aber sag mal, was mit den Zinsen?
Also wir haben ja durchaus eine große Entwicklung gesehen, ne? Ich habe vorhin gesagt, die Zinsen sind, also es ist ja immer die Frage, was ist der Bezugspunkt? Ich würde jetzt mal sagen, wir nehmen die 10-Jahres-Zinsbindung. Da sind wir von etwa 1% im Jahr 2022, Anfang 2022 auf rund 4% hochgegangen. Dann gab es so eine Phase, da ging es so ein bisschen hin und her. Und es gab ja damals noch die Diskussion, da haben wir ja auch drüber diskutiert, über das Finanzpaket, wo dann auch die Zinsen nochmal kurz nach oben gegangen sind. Aber im Prinzip haben wir uns jetzt auf so einem Niveau, ja, je nachdem, wie man es misst, zwischen 3,5 und knapp unter 4% eingependelt. Und eigentlich sind die Zinsen, die Finanzierungszinsen, jetzt schon seit einiger Zeit relativ konstant. Also da haben wir wirklich eine Seitwärtsbewegung. Natürlich, die Märkte sind auch da volatil, aber es gibt eigentlich keine großen Ausschläge nach oben oder nach unten. Und das Interessante ist, wenn man sich mal die Zinsstruktur anschaut, dann hat die sich eben auch normalisiert. Was heißt Zinsstruktur? Man vergleicht bei den Finanzierungszinsen immer die Zinsen zwischen kurz- und langfristigen Zinsen oder hier zwischen 5 und 15 Jahren oder zwischen 5 und 10 Jahren Zinsbindung. Und wir hatten noch vor einem Jahr hatten wir eine sehr, sehr flache Zinsstrukturkurve. Das heißt, die 5-Jahres-Zinsbindung war ähnlich teuer wie die 10-Jahres-Zinsbindung. So, mittlerweile sehen wir, dass sich das eigentlich normalisiert hat. Ja, und was ist der Hintergrund? Naja, wenn das sich normalisiert, dann gehen wir eigentlich davon aus, dass die Zinsen eher, oder dann geht der Markt davon aus, dass die Zinsen eher konstant bleiben. Wenn dagegen die Zinsstruktur sehr flach ist, wenn also der Spread zwischen den kurzen und den langfristigen Zinsen sehr klein ist, dann geht man eher davon aus, dass die Zinsen fallen könnten. Ja, also das heißt, man kann aus den Zahlen herauslesen, der Markt antizipiert eigentlich eher eine gewisse Stabilität der Zinsen, während er vor einem Jahr noch eine andere Erwartung hatte. Und das ist ja schon interessant. Und ich glaube, das erklärt auch, warum wieder auch mehr Investoren im Markt sind, weil die einfach sagen, naja, da wird sich nicht viel tun bei den Zinsen. Und entsprechend können sie jetzt auch handeln. So, und die Frage ist, wie geht's weiter? Der Markt hat nicht immer recht. Ja, das sind halt Erwartungen. Und wir sehen natürlich eine große Volatilität. Es wurde viel über Zollpolitik diskutiert, über Inflationsraten und etc. Ich würde aber mal sagen, da kurzfristig tut sich da, also meine Einschätzung, kurzfristig tut sich nicht wirklich viel bei den Zinsen. Ich könnte mir aber mittelfristig schon vorstellen, dass die Zinsen auch noch mal ein bisschen fallen könnten. Gerade wenn sich die Weltlage jetzt ein bisschen entspannen sollte, ja, dann wir sehen ja auch durchaus, dass die Weltkonjunktur ein bisschen anzieht. Es kommt natürlich darauf an, wie diese geopolitischen Spannungen sich entwickeln. Aber nehmen wir mal an, das verläuft doch etwas positiver in Zukunft. Dann könnten die Zinsen auch durchaus sinken. Und ich gehe nach wie vor davon aus, wir haben demografisch einfach einen starken Trend, wir werden immer älter, wir sparen mehr, das ist weltweit so und das könnte die Zinsen eben auch weiter runterdrücken, aber ich wäre da nicht zu optimistisch, dass es deutlich runtergeht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es so die nächsten 2, 3 Jahre einen kleinen Impuls nach unten gibt, aber wir werden, ich glaube, auf absehbare Zeit diese ganz niedrigen Zinsen von 1% sicherlich nicht mehr sehen.
Zumal ja auch die großen Führer für die Erwartungshaltung der zinsbildenden Marktteilnehmer im Markt, also EZB und FED und so, die diskutieren gerade auch nichts, wo man sagen könnte, ja, vielleicht doch rauf oder runter, da ist im Moment eine relative Ruhe, oder?
Ja, es ist eine gewisse Stabilität. Ich meine, die Inflationsraten haben sich eigentlich gut entwickelt, aber es passiert da relativ wenig. Man hat so das Gefühl, man ist so in neutralen Modus, ja. Auch das ist natürlich ein Hinweis, dass man eher so vom Zinsumfeld her stabil bleibt, was ja auch Vorteile hat. Ja? Also eine gewisse Stabilität bei den Zinsen macht es allen Marktteilnehmern natürlich leichter.
Genau. Und solange da niemand irgendwie anfängt, die Pferde scheu zu machen, bleiben wir stabil.
Wir bleiben sowieso stabil.
Ja, genau. Stabil optimistisch. Das ist der Professor einfach in seinem ungetrübten Optimismus. Ich danke dir da draußen fürs Interesse an dieser Episode und für den Fall, dass wir eine Frage nicht getackelt haben, die aber dich noch ganz wahnsinnig interessiert, dann schreib uns bitte gerne die E-Mail-Adresse, dazu findest du in den Shownotes. Und außerdem haben wir natürlich die Folge 15 für euch reserviert. Die wird wahrscheinlich am zweiten Weihnachtsfeiertag für euch sozusagen unter dem Christmasbaum liegen. Christmasbaum, warum sage ich das immer? Christbaum oder Weihnachtsbaum liegen. Genau. Danke dir, Michael, für die ganzen Insights und die Interpretation der Zahlen und für den optimistischen Ausblick. Und wenn ihr mögt, dann sind wir auch nächste Woche Donnerstag wieder für euch da. Bis dahin, macht es gut und genießt die Jahresendrallye. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du möchtest wissen, welches Potenzial Mieteinander bei deiner Immobilie heben kann? Dann fülle die Potenzialanalyse aus und schau dir bei Gelegenheit auch gleich das Beispiel Mehrfamilienhaus an, das Mieteinander in Norddeutschland so optimiert hat, dass am Ende 300.000 Euro Wertsteigerung zu Buche standen. Alle Infos findest du unten in den Shownotes und natürlich unter mieteinander-wohnen.de/1alarm.